eigentlich ganz spannend. Ein JVA-Beamter hat beim Aufbau von einem Drogenlabor mitgeholfen. Der wurde jetzt gerade verurteilt. Das war in Chemnitz. Und da stellt, was mich wahnsinnig interessieren würde, und ich glaube, die Zuhörer auch, ist das Thema Drogen im Knast.
Also kurzum, du möchtest, dass wir darüber einen Podcast machen.
Genau.
Dann sag das doch. Also herzlich willkommen zu unserem besonderen Podcast heute mal. Wir sind
Sina Deutsch
und Joe Bausch und heute reden wir über Gefängnisse und Drogen und wie Drogen ins Gefängnis kommen.
Also ich sag dir mal, was man sich so landläufig so vorstellt als Zuschauer, Zuhörer. Ne? Ich denke immer, ja, die Drogen werden reingeschmuggelt und es gibt wahnsinnig viel Drogen im Gefängnis. Habe ich immer so die Vorstellung. Und alle verstecken die heimlich in ihrer Zelle und dealen damit und so weiter. Stimmt das so?
Naja gut, es gibt sicherlich Drogen im Gefängnis. Die meisten fragen ja eher, wie kann es sein, dass Menschen wegen Drogenhandels oder Drogenkonsums oder wegen BDM-Delikten im Knast sitzen und da geht es munter weiter. Wie kann das angehen? Fakt ist, es gibt Drogen im Gefängnis. Und was ja nicht verwundert, weil wenn du überlegst, dass gut 50% der männlichen Insassen von Gefängnissen positive Drogenanamnese haben, das heißt, die haben
Drogen. Die Hälfte der Männer.
Die Hälfte der Männer, bei den Frauen sind es weit über 75% der Frauen, der inhaftierten Frauen sind schwerst Drogenabhängige, weil viele der Frauen halt eben.
Drei Viertel der Frauen sind drogenabhängig. Gut, wir haben eine Drogenvergangenheit.
Ja. Oder sind zum Zeitpunkt der Inhaftierung als schwerst abhängig bewertet worden. Okay. Es sind ja viel weniger Frauen im Gefängnis als Männer. Und insofern ist das schon irgendwie sehr eindrucksvoll, wenn man halt sieht, dass 75% der inhaftierten Frauen als drogenabhängig gelten und viele davon als schwerstabhängig. Und also insofern gibt es Menschen im Gefängnis, die halt zeitlebens oder viele Jahre abhängig gewesen sind. Und Abhängigkeit bedeutet ja, ich kann nicht ohne. Und auch wenn es am Anfang der Inhaftierung natürlich häufig dazu kommt, dass man einen Entzug schiebt oder einen warmen Entzug, der mit Methadon gestützt wird, durchmacht. Es ist ja auch gerade nachvollziehbar, dass drogenabhängige Personen in dem Moment, wo sie den Druck des Gefängnisses spüren und erleben, natürlich das machen, was sie immer gemacht haben, wenn sie im Leben nicht zurande kamen, nämlich sie mit Drogen abzufüllen.
Mhm, ja.
Insofern ist der Bedarf, die Nachfrage nach Drogen im Knast natürlich schon groß. Und die Frage ist immer, wie kommt das Zeug rein?
In Körperöffnungen der Besucher und mit Bestechung von Beamten, würde ich jetzt mal vorschlagen.
Du hast ja eben angefangen mit dem Beamten aus Chemnitz, der sogar draußen dabei geholfen hat, ein Drogenlabor aufzubauen. Aber wenn du dir vorstellst, das ist, glaube ich, in Deutschland ungefähr roundabout 44.000, 45.000 Vollzugsbeamte gibt, die in Gefängnissen arbeiten, gibt es garantiert darunter auch das ein oder andere schwarze Schaf, gar keine Frage. Weil mit Drogen wird im Gefängnis noch mehr verdient als draußen, weil dadurch, dass es halt kompliziert ist oder schwieriger ist und natürlich auch bestraft wird, ist der Handel mit Drogen im Gefängnis lukrativ, weil die Drogen werden teuer gehandelt.
Mhm.
Und wenn man zum Beispiel, was weiß ich, wenn draußen Gramm Heroin irgendwie, was weiß ich, zwischen vielleicht 50 und weniger als 100 Euro, manchmal noch viel weniger gehandelt wird, dann kostet es im Knast mindestens das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache. Und oder ein anderes Beispiel, das Buprenorphin, was viele halt eben im Knast konsumieren, da kostet die Tablette mit 8 Milligramm, die kostet draußen auf der Straße irgendwas zwischen 5 und 7 Euro. Im Knast kostet sie teilweise bis zu 80 Euro. Dann kannst du dir vorstellen, bei diesen Gewinnspannen, Da würde sogar mancher Investor sich überlegen, ob er nicht in dieses Geschäft investiert.
Und was ist so, sind aber meistens so härtere Drogen oder Heroin und so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so jetzt irgendwie halt kiffen will.
Ja, es wird natürlich auch, das Kiffen will auch jeder. Das Problem ist halt, im Knast wird auch natürlich gekifft. Und es gibt Patienten, die mir gesagt haben, Doc, ich habe immer gekifft und das mache ich hier auch. Aber Haschisch ist vergleichsweise teuer. Und das Blöde am Haschisch ist halt natürlich, man kann es im Urin noch wochenlang nachweisen. Und das führt natürlich dazu, dass man clever ist und sagt, bevor ich mich wegen ein bisschen Dope hier erwischen lasse und kriege hier alle Lockerungen und so weiter gestrichen, gehe ich doch lieber ins Buprenorphin oder ins Heroin, weil das kann man vergleichsweise nicht so lange nachweisen. Okay. Und weil du musst ja als Gefangener immer erwarten, wenn irgendwas ist, wenn du Urlaub machen willst, wenn du Ausgänge haben willst, also irgendwelche Vergünstigungen, dass du vorweg mehrere negative Drogenscreenings abgeben musst. Und darüber hinaus gibt's halt natürlich auch anlassbezogen irgendwelche Geschichten, wo man sagt, okay, jetzt mal XY, Sie kommen mal bitte mit, wir machen heute ein Drogenscreening. Weil das ist ja sozusagen die einzige Chance, die der Knast hat, immer durch Drogenteste zu schauen, was ist los und um den Drogensumpf so ein bisschen auszutrocknen. Und wenn du dann positiv getestet wirst auf Cannabis, ist das scheißegal, ob das Cannabis oder Kokain oder sonst okay. was, dann bist du halt dran. Und deshalb kiffen die sagen, pff, ist mir egal, ich habe eh noch 10 Jahre vor der Brust, was ist mir doch wurscht. Und die anderen, man nimmt natürlich im Knast eher Drogen, die dich so ein bisschen dun machen, wo du das Leben besser erträgst. Das heißt, du nimmst, kiffst, du nimmst Heroin, aber eher natürlich keine Drogen wie Ecstasy oder Kokain oder sowas, wo du ja Gas geben möchtest. Ich sag immer, du stellst ja keinen Porsche in die Garage auf 4 Holzblöcke und setzt dich rein und drückst aufs Gas. Das macht ja wenig Sinn. Insofern ist die Droge Nummer 1 im Gefängnis sind natürlich A, das Heroin, B, das Buprenorphin, das ist ein Morphin, was pharmazeutisch hergestellt wird, also sauber, gut ist, was durch die Nase gezogen wird, das muss nicht gespritzt werden. Und das ist natürlich, sind die Drogen Nummer 1 und 2. Und danach kommen dann sofort halt eben Sedativa, das will heißen, Leute, Schlafmittel, Beruhigungsmittel, also Diazepame.
Also eher dann so Medikamenten im größeren Sinne, mehr als Drogen.
Ja, das sind dann halt, dann werden halt eben, natürlich, wenn du nicht an die Drogen kommst in der gewohnten Weise, dann nimmst du halt einfach Medikamente, von denen man schon in der Szene weiß, das Internet ist voll davon, da kannst du überall gucken, was du wie mit was kombinieren musst, damit du so ein bisschen einen Effekt hast von, oh, schlaf gut, ist mir alles egal. Also so die Leck-mich-am-Arsch-Pille sozusagen. Das ist genau das, was du natürlich suchst dort. Deshalb werden die Medikamente, die in den Knast kommen oder im Knast von mir auch an Patienten ausgegeben wird, die werden natürlich auch weitergegeben, weitergehandelt. Mhm. Also wenn einer von mir aus gutem Grund ein Medikament bekommt, dann kann es gut sein, dass er ein oder zwei von den Dingen oder alle weiter vertickt. Und so hat jedes Medikament aus der Reihe der Beruhigungsmittel oder Entspannungsmittel oder sowas und der Psychopharmaka im Knast irgendwie einen Gegenwert. Das wird alles gehandelt. Ich habe meine Patienten manchmal gefragt, sag mal, wie wird das momentan, was ist der Preis, wie sind die Kurse? Dann habe ich gesagt, naja, momentan wird, was weiß ich, Oxypin wird gehandelt mit einem Pack Tabak, 4 Stück, ein Pack Tabak oder 8 Stück, ein Pack, das siehst du, wie viel dann im Haus ist. Oder Pregabalin, oder Rivotril oder was auch immer, wird alles natürlich irgendwie versucht, dass man das Zeug in den Knast kriegt. Und das Geile ist natürlich, wenn du da 2 Pillen bei dir auf der Stube hast, also habe ich vom Arzt gekriegt, dann guckt ja keiner nach und denkt, du. Also die große Gefahr im Knast ist natürlich, dass aus einem Drogenabhängigen natürlich dann letztendlich auch ein Polytoxikomane wird, also der alles einschmeißt, was irgendwie breit macht. Und dass man da so auch Erfahrungen macht, die man draußen nicht gemacht hat, nämlich da mal auszuprobieren, wie geht die Kombination von dem Medikament mit dem und wie knallt das bei mir, in welcher Dosis. Aber es machen die draußen auch schon, weil auch draußen gibt es ja immer wieder auch Phasen bei Drogenabhängigen, wo sie nicht das Geld haben, sich die Droge zu kaufen, wo überbrückt werden muss. Und insofern sind das kleine ausgebildete, sage ich mal, Amateur-Apotheker, was Drogen anbelangt. Ja. Und einer berät den anderen, was man wie kombinieren muss und damit man so einigermaßen übers Wochenende kommt, wenn nichts da ist. Gut, wie kommen Drogen in den Knast? Das war ja dann eine Frage. Natürlich in kleinen Mengen. Wir finden also nicht wie der Zoll irgendwo kiloweise das Zeug, sondern es kommt in kleinen Mengen. Wir nennen das Ganze den Ameisenhandel. Will heißen, in Körperöffnungen, in kleinen Paketen, sogar unter Briefmarken haben wir es schon erlebt, also dass Briefmarken auf die Post aufgeklebt wurde und darunter war dann so ein bisschen was drunter, wenn man die Briefmarke abgemacht hat. Die Leute sind wahnsinnig erfinderisch oder irgendwo in der Falz von einem Brief oder in einem Paket, in einem Päckchen, in so den Hohlräumen von der Pappe. Ist alles schon in kleinsten Mengen gefunden worden. Natürlich wird es in Körperöffnungen hineintransportiert von Angehörigen, dass quasi die Freundin kommt und die hat es dann im Po und geht dann auf Toilette und pokelt es raus und nimmt das Ding in den Kasiber in den Mund und dann wird sich geküsst, dann wird es rübergeschoben und wieder verschluckt und wieder ausgeschissen und dann, also man muss schon einigermaßen schmerzfrei sein, wenn man drogenabhängig im Knast ist oder sowas. Und es wird natürlich der Zahlungsverkehr, es wird da nicht so, hey, auf dem Platte, gib mir mal da und dann hast du das. Sondern die Drogen werden halt eben bezahlt über Angehörige, denen gesagt wird, überweis auf dieses Konto mal den Betrag XY. Das heißt, das kriegen wir gar nicht, können wir gar nicht so kontrollieren. Und das ist sicherlich der häufigste Weg. Da musst du überlegen, es gibt so Stadtgefängnisse, die mitten in der Stadt sind, dann weiß jeder auch auf die Mauer. Da werden teilweise Tennisbälle beispielsweise drüber geworfen, die gefüllt sind mit Haschisch oder mit Drogen. Und dann der Typ, der dann den Garten reinigt, auf der anderen Seite, der ist darauf dressiert. Der meist dienstags kommt die Lieferung, mittwochs morgens, da liegt es ungefähr. Der sammelt es ein und bringt es weiter. Oder es gibt ja viele Arbeitsbetriebe in den Gefängnissen. Das will heißen, es kommen jeden Tag LKWs mit Arbeitsmaterial auf Paletten. Und natürlich findet man teilweise in ausgehöhlten Teilen von den Paletten auch Verstecke mit den Drogen, auch wenn wir Hunde einsetzen, um danach zu gucken. Aber die sind ja nicht immer jeden Tag da. Und wenn die was gefunden haben, sind die ja nach 2 Stunden zu ballerbreit. Dann kannst du die nicht mehr einsetzen den ganzen Tag. Also das ist ein ewiger Kampf zwischen Igel und Hase, wer ist schneller und wer, es wird was gefunden, es wird immer mal was gefunden in der Zelle, die Beamten kontrollieren natürlich die Zellen, nehmen die Zelle völlig auseinander oder die Arbeitsbetriebe und gucken danach und finden dann an den allerletzten Ecken dann doch noch ein Versteck und das wird dann auch wieder verbreitet, damit man weiß, Leute, achtet mal drauf, wer das auch findet. Und es gibt natürlich auch Leute, die Drogen im Körper, also im Po, transportieren und von A nach B verteilen irgendwie, weil in der Freistunde mal an den geben oder bei irgendeinem Sport oder sowas wird es an den anderen weitergegeben. Das Schlimme ist, dass die Dealer, also die Drahtzieher dahinter, dass die natürlich häufig nicht drogenabhängig sind oder natürlich, die sitzen an der Quelle, denen geht's gut, die werden nicht auffällig. Auffällig werden die armen Säue, die konsumieren, die ab und zu einen Affen schieben, also einen Entzug schieben, die darauf angewiesen sind, die natürlich auch ja, nicht angefixt, aber angefüttert werden, indem man sagt, heute geht's nicht gut, hier hast du mal umsonst, morgen nochmal umsonst, aber jetzt musst du irgendwann mal auch mal zahlen. Die sind dann arm dran. Aber das ist, also so kommen Drogen ins Gefängnis. Es ist auch nicht auszuschließen, dass es mal immer wieder auch Beamte gibt, die schleppen, wie wir sagen. Weil bei der Gewinnspanne kann man natürlich auch ein bisschen was abgeben, ohne dass es einem wehtut. Aber das ist, muss man sagen, Gott sei Dank die Ausnahme. Aber es ist auch gar nicht nötig, weil es klappt ja auch so.
Und was war so das Verrückteste, die verrückteste Methode, die du mal gesehen hast? War das der Tennisball?
Nein, ach, das ist der Tennisball, die verrückteste Methode
ist mittlerweile. Das ist eine super Idee, also über die Gefängnismauer werfen.
Die verrückteste Methode ist mittlerweile in den letzten Jahren, dass halt diese kleinen Spielzeugzonen, die man ja kaufen kann, die kosten ja im Spielzeugladen höchstens noch, was weiß ich, 20, 25 Mark oder so, Euro. Dass man damit, und die sind ja schon in der Lage, so eine Zigarettenschachtel mit ein bisschen was drin, ist ja leicht, das Gewicht ist ja nicht viel, kannst du quasi mit der Drohne direkt ans Zellenfenster liefern.
Wahnsinn.
Ist eine Kamera drin, kannst du ranfliegen und kannst es abladen oder in den Knast hineinfliegen und wieder verschwinden. Und die sind klein, die werden auch nachts nicht gesehen, obwohl natürlich alles beleuchtet ist. Aber mittlerweile gibt es auch da schon Techniken, dass man es mittlerweile mitkriegt, weil klar, darüber, über die Mauer, zack, und legst es ab. Oder fliegst es direkt dahin, wo man sagt, guck mal, da ist es gut. Deshalb wollen wir auch nicht unbedingt, dass jemand Luftaufnahmen von Gefängnissen hat oder
ja,
sowas.
Verstehe.
Weil klar ist, weil möchte man nicht. Und, aber du kannst das Ding natürlich nicht überdachen oder kannst da Netze drüber spannen, damit das nicht passiert. Das ist auch schon überlegt worden, alles. Aber selbst in amerikanischen Gefängnissen, wie wir das aus dem Film so kennen, wo die hinter so einer Trennscheibe sitzen und dürfen noch nicht mal die Angehörigen anfassen und haben so ein Telefon. Selbst in amerikanischen Gefängnissen gibt es natürlich auch Drogen, wo man sich fragt, boah, die machen doch ganz harten Knast, nicht so wie bei uns. Die haben das genauso. Das kommt halt eben auch durch Personal, durch Arbeitsbetriebe, durch Leute, die halt dort ein- und ausgehen können. Es sind dauernd Baustellen in den Gefängnissen. Es wird dauernd irgendwas repariert. Es kommen auch Menschen von draußen. Also es ist immer, es wird jeder angesprochen. Also ich glaube, das meiste kommt sicherlich durch organisiert hinein über Leute, die halt sagen, okay, du hast bei mir Schulden. Du hast von mir jetzt schon seit 2 Monaten, kriegst du die Drogen so, jetzt zahlst du. Und da sage ich dir einen Weg, wie es geht. Wenn deine Frau, deine Freundin, dein Freund dich besucht, dann sorg dafür, dass sie was mitbringt. Und auf diesem Wege denkt er das aus. Das ist natürlich, das macht einem klar, dass das natürlich großen Druck auf die Abhängigen ausübt.
Ja,
weil wenn du denen Geld schuldest, diesen Jungs, die schicken keinen Mann Bescheid und dann sagst du, ja, ich bin blank, sondern dann kommen die persönlich und dann weißt du, wo der Frosch die Locken trägt. Das ist mit einer der Gründe, warum ich auch meine, dass es halt wichtig ist, dass man Drogenabhängige im Gefängnis, die halt nicht es schaffen, abstinent zu leben, also ohne Drogen zu leben, dass man die halt eben auch substituiert. Das heißt, dass man ihnen eine Drogenersatztherapie gibt, damit sie aus diesem Druck rauskommen und damit sie nicht permanent sich weiter verschulden müssen, ganz erheblichem Maße verschulden muss und dann im Endeffekt mit einem Haufen Schulden entlassen werden und die Schulden kannst du nur zurückzahlen, nicht von Hartz IV, sondern dann musst du wieder in die Subkultur und dann bist du weiter in der Subkultur und dann kannst du darauf wetten, dass die in kürzester Zeit wieder zurück im Knast sind und das kann ja nicht Sinn der Übung sein, weil ich meine, Drogenabhängigkeit ist immer noch in erster Linie auch ein Krankheitsbild, dazu sehe ich das als Arzt. In zweiter Linie ist es natürlich eine Drogenkriminalität, aber die armen Säue, sage ich mal, die abhängig gemacht worden sind und dann irgendwie klauen müssen und irgendwas machen müssen, in denen sehe ich zunächst mal erst die Patienten. Auch wenn man sagen muss, ein Schwerstabhängiger beispielsweise, seine Drogensucht mit Diebstählen oder sowas finanziert. Also das heißt, Lederjacken klaut, in die Parfümerie geht, irgendwelche Parfums oder Toilette klaut und das bei dem Hehler abliefert, dann kriegt er von der Lederjacke, die im Laden, was weiß ich, für 500 Euro hängt, kriegt er von dem vielleicht 50 Euro. Kostet die 1.000, kriegt er vielleicht einen Huni. Und es gibt mittlerweile eine ganze Schattenwirtschaft, die natürlich von diesen Abhängigen profitiert. Weil die brechen ein, die gehen in die Boutiquen, die gehen in die Läden, die klauen und das ist ja so billige Ware, die man dann weiter vertickt oder sowas. Und das schafft natürlich auch, dass die Kontakte in die kriminelle Subkultur natürlich bei den Abhängigen nahezu zwangsläufig ist. Aber wie gesagt, wenn ein Schwerstabhängiger mit Diebstählen und so weiter sein Geld verdient oder sein Geld organisiert für die Drogen, dann schafft er schon mal auch Schäden in der Größenordnung von bis zu 250, 300, 400.000 Euro pro Jahr, was er quasi an wirtschaftlichem Schaden anrichtet. Das muss man auch ganz klar sagen. Das ist dann schon auch erheblich, weil wenn du überlegst, manche Leute, die eine Bank überfallen und holen nur 50.000 raus, die gehen für 10 Jahre in den Knast. Aber ich sehe in erster Linie halt darin Patienten. Da muss man halt Lösungen finden. Es kann ja nicht sein, dass der Knast dann möglicherweise manche Insassen nicht bessert, sondern halt einfach noch krimineller macht, als sie es vorweg schon gewesen sind. Das ist jedenfalls nicht nach meiner Vorstellung. Und deshalb ist es wichtig, dass wir den Drogenhandel im Knast natürlich begrenzen durch alle Maßnahmen wie Drogenskönigs, Drogenspürhunde haben wir, die durchgejagt werden. Es wird natürlich geguckt, wer ist auffällig und so weiter. Es werden Insassen nach dem Besuch teilweise so in eine Zelle gepackt, wo man sagt, wahrscheinlich hat er was verschluckt. Da bleibt er dann halt einfach eine gewisse Zeit drin, bis er Stuhlgang hatte, wo man sagt, na jetzt müsste es draußen sein oder sowas.
Und wer muss das kontrollieren?
Ja, das macht wird von teilweise von den Beamten oder von Krankenpflegern kontrolliert. Das macht natürlich keinen großen Spaß, weil keine will in der Scheiße rühren. Und das macht ganz einfach so.
Kann ich mir vorstellen.
Da hast du keinen Bock drauf. Aber das ist ja ähnlich wie am Flughafen, wenn dort Leute, die mit der Maschine aus Kolumbien kommen und da wird geguckt und da weiß teilweise schon die Stewardess, aha, guck mal. Der hat aber die ganze Zeit nur wenig getrunken und so gut wie nichts gegessen. Den muss man mal rausfischen oder sowas. Und da haben natürlich auch die Zöllner einen guten Blick für. Und dann wird er halt zur Seite gebeten und dann gibt es so spezielle Toiletten, da kann man halt gucken. Das ist schon alles sehr spooky. Aber ich habe selber Patienten, also Insassen gesehen, die frisch vom Flughafen kamen. Die hatten irgendwie 2,5 Kilo Kokain. Das war wie so eine Wurst, was ist so eine Endloswurst, die so zusammen, wie so Weißwürste so am Stück irgendwo. Und dann konntest du gucken, also der 2,5 Kilo im Leib.
Geschluckt und auch einfach.
Alles geschluckt dann. Und geht natürlich ein hohes Risiko ein. Wenn das aus irgendeinem Grund ein Teil platzt, dann ist das eine lebensbedrohliche Situation. Aber dann kriegen die für so eine Nummer vielleicht $1,000. Und dann klappt es zweimal und dann fliegt er zurück. Und wenn er erwischt wird, dann geht er hier in den Knast. Aber das sind die arme Säue, die in irgendeinem Hotelzimmer in der Nähe vom Flughafen quasi gestopft werden wie die Gänse. Und dann das Zeug hier irgendwo auf irgendeiner Toilette in einem Hotel wieder ausscheißen über 1-2 Tage. Und dann wieder nach Hause fliegen und das Ganze fängt von vorne an. Und das macht ja niemand, der es nicht bitter nötig hat, muss man ganz klar sagen. Und wir müssen Anstrengungen unternehmen, weil das ist ein Riesenproblem. Und das ist auch also ich sehe, wie ganz viele junge Männer und junge Frauen in diesem Land halt schon in jungen Jahren drogenabhängig werden und dann schwerstabhängig werden und dann letztendlich zeitlebens invalidisiert sind, wenn du so willst. Die werden nie im Leben wieder einen Job machen, die werden nie im Leben wieder irgendwie, sag ich mal, ein bürgerliches Leben führen können, allenfalls irgendwie zwischen Drogenentzugsklinik, Krankenhaus, Sozialhilfe, Hartz IV oder sonst was vagabundieren. Und das ist natürlich etwas, was ich sehr heftig finde. Insofern ist natürlich das alte Thema, dass wir immer sagen, okay, die Kleinen, die fangen wir und die großen Fische, die halt im Hintergrund das ganze Zeug dealen, im großen Stil, im Kilobereich oder im Tonnenbereich, die sitzen halt eben entspannt irgendwo im Hintergrund und kassieren unendlich viel Geld. Und im Drogenhandel ist halt so wahnsinnig viel Geld. Das ist, der Drogenhandel ist nach dem Menschenhandel und nach dem Handel mit Waffen das drittgrößte Geschäft weltweit. Und das sind Milliarden, die jeden Tag dort generiert werden. Und natürlich, wie gesagt, im Knast ist es besonders schwierig, weil da sollte man ja eigentlich die Chance bekommen, dass man entzieht, dass man gesund wird. Das gelingt auch einigen. Und manche schaffen es halt gerade unter diesem Druck noch weniger als draußen oder sowas. Und
genau, das ist auch meine Frage. Du sagst, 50% sind schon, haben Drogenerfahrung, aber 50% jetzt nicht in dem Maße. Gibt es denn auch Insassen, wo du sagst, die sind im Knast süchtig geworden? Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich da im Gefängnis sitze,
spätestens dass dann würdest du anfangen.
Dann würde ich, ja, dann hätte ich auch gerne ein Sedativum, dass es mir ein bisschen erträglicher macht, da zu sitzen.
Naja gut, das ist ja nochmal was anderes. Es gibt natürlich sicherlich Menschen, die unter den Bedingungen des Gefängnisses, wenn man nicht aufpasst, medikamentenabhängig werden können. Zusätzlich noch zu der Drogenabhängigkeit oder unabhängig von der Drogenabhängigkeit. Also gerade Menschen beispielsweise, die Alkoholiker sind, das sind ja fast 15% der Insassen von Gefängnissen, sind, die haben ein Alkoholproblem. Und da kriegst du im Knast an Alkohol, das ist scheiße, da kommst du nicht dran, das kann man nicht verstecken, das sind dicke Eimer mit stinkender Flüssigkeit. Ah, das, wenn allein das zu saufen ist eklig. Und dass dann man halt wechselt auf das Medikament, weil das kriegt man halt und das sieht man halt nicht und das riecht auch nicht in Eimern oder sowas, das ist klein, das kannst du reinpfeifen und hat ja ähnliche Effekte. Das sind im Wesentlichen die Beruhigungsmittel oder Schlafmittel oder sowas. Und die werden natürlich auch von außen mitgebracht, aber sie werden natürlich auch unter dem Patienten weiterverhandelt oder sowas. Oder der, der es braucht, verschrieben bekommt, der verkauft es an den, der ihm sagt, gibt's Tabak, gibt's was für. Oder du bist mein Freund, mach das bitte für mich. Wie auch immer. Es gibt ja tausend Gründe, warum das gemacht wird. Es passiert ja draußen auch, dass Ehefrauen sich das Zeug verschreiben lassen und geben es an die Männer weiter oder bei der nicht zum Arzt will und es nicht rauskommen. Oder selbst Großmütter habe ich erlebt, die sich das verordnen lassen und geben es dem Enkel weiter, weil es dem ja hilft und weil man nicht will, dass der in den Knast geht, weil der war schon mal da und so weiter. Das lässt sich ja nicht hundertprozentig verhindern. Im Knast lässt sich das leichter verhindern als draußen, weil im Knast kann ich sagen, okay, die Medikamente werden unter Aufsicht genommen. Aber auf der anderen Seite, wenn es wieder ausspuckt oder sowas, das kannst du alles nicht hundertprozentig verhindern.
Ist dir schon mal was geklaut worden? Also, dass die versucht haben, irgendwie...
Mich hat noch keiner angesprochen, ob ich ihm mal was mitbringe. Mich hat auch keiner gefragt, ob ich ihm mal nebenbei ein paar Medikamente fallen lasse.
Aber ihr habt doch da bestimmt so eine Knastapotheke,
natürlich, wo sowas gelagert wird. Natürlich gibt es eine Knastapotheke, natürlich. Und wir haben alles dort. Aber ich glaube, es gibt natürlich kein strengeres Regime, was im Unterschied zur Arztpraxis draußen ist es bei mir so, also bei mir kriegt der Patient unmittelbar nach der Sprechstunde, wenn ich fertig bin, kriegt er sein Medikament. Entweder kriegt er es in der Packung oder er kriegt es abgezählt, 10 Tabletten für die Woche oder sowas, oder er kriegt eine Schachtel, so einen Tagesdispenser, der jeden Tag neu ihm hingestellt wird und der wird dann von den Beamten kontrolliert, dass er das auch nimmt und nicht sammelt oder sonst was. So, also insofern machen wir noch eine härtere Tür, als es draußen ist, weil draußen kriegst du ein Rezept und gehst damit in die Apotheke. Und was dann danach passiert, es interessiert weder den Arzt noch den Apotheker. Ob wem du das gibst, ist dann egal. Insofern macht man im Knast schon eine ganze Menge mehr, als wir das draußen machen würden. Und insofern versuchen wir dem schon Einhalt zu gebieten. Aber das ist natürlich auch oft ein ganz schwieriger Prozess, weil es sind schwerstabhängige Menschen. Viele kommen nur klar, wenn du ihnen gelegentlich immer mal wieder irgendwo sozusagen stützend, helfend über eine Woche oder über einen Monat hilfst, wo es halt einfach schwierig ist. Weil es gibt nun mal viele, die leiden unter dem Gefängnis. Es gibt die, wo man denkt, die sind nicht zu beeindrucken. Und dann gibt es doch ein paar, die leiden. Und so ein Junkie, der morgens schon ganz früh wach wird, weil er schlecht schläft und muss überlegen, woher kriege ich heute was, der ist natürlich im Knast die ärmste Sau, weil wenn die Tür zugeschlossen ist, kann er nicht klopfen und kann sagen, lass mich mal raus, ich will in die Stadt mal gucken, ob ich am Bahnhof meinen Dealer treffe, sondern ist die Tür zu. Und das führt dazu, dass natürlich irgendwie auch immer mal wieder ein Affe geschoben wird, also Entzüge geschoben werden. Das sieht immer dramatisch aus, ist es meistens nicht, aber es ist natürlich großes Kino und in jeder Sprechstunde hast du natürlich den Kampf mit den Abhängigen um bestimmte Medikamente, die natürlich, ja, die brauche ich, aber die habe ich immer gekriegt, die hat mein Arzt mir draußen immer verschrieben, also ja, draußen war draußen und drinnen ist drinnen und ich sehe keinen Grund. Und aber ich habe natürlich auch eines kapiert irgendwann mal, wenn du einem Abhängigen nur sagst, ja, gib zu, geben Sie zu, Sie sind abhängig und sonst gar nichts, was soll er sagen? Ja, gut, dann sage ich Edge, Badge, ich habe es gewusst. Also habe ich gesagt, ich muss irgendwann mal auch diese Patienten unterstützen, indem ich sie halt kontrolliert und ärztlich kontrolliert und überwacht mit einer Drogenersatztherapie behandle, zumindest die Schwerstabhängigen. Und das sind immerhin, in so einem Knast sind das zwischen 25%, die sowieso im Gefängnis regelmäßig Drogen konsumieren. Egal, was es kostet, egal, was es für ein Dreck ist oder sonst was. Und das darfst du ja auch nicht vergessen, das Zeug wird ja dann noch gestreckt und so weiter. Und da ist ja nur so viel, ich meine, klar, wenn es so teuer gehandelt wird und der Bedarf so groß ist, dann wird natürlich auch so ein Milligramm Heroin oder so ein Milligramm Buprenorphin, das wird mit allem gestreckt, was so aussieht, als ob. Das heißt mit Medikamenten, mit jedem Scheiß. Und das hat ja manchmal verheerendere Wirkungen als die Droge alleine. Und um das zu verhindern, denke ich, muss man das als Arzt in einer anerkannten, auch ärztlich, das gibt's ja, ist ja nicht, dass ich das nur mache, sondern das ist ja auch etwas, was von Suchtmedizinern als richtig empfunden wird, dass man diese Menschen dann auch, diese Patientinnen und Patienten auch dann so behandelt, wie sie draußen auch behandelt werden könnten. Weil das ist das, der Anspruch eines Insassen eines Gefängnisses, dass er medizinisch so behandelt wird wie ein Patient, der draußen kassenärztlich versichert ist. Das sogenannte Äquivalenzprinzip, also genauso behandelt. Und da kann ich nicht sagen, hast du Pech gehabt, ich halte da nichts von. Ja, was soll er machen? Und das ist natürlich auch mit einer der besten Methoden, den Drogenhandel im Gefängnis einzudämmen, indem man sagt, okay, unter ärztlicher Kontrolle läuft das Ganze, der muss sich dauernd testen lassen und hat er Beigebrauch oder sonst was, dann riskiert er, dass er rausfliegt, dann muss er halt wieder bei seinem Dealer kaufen. Aber das ist schon imponierend zu sehen, dass man damit eine ganze Reihe Leute ans Licht holt wieder. Aus diesem Dunkelfeld von Subkultur. Mhm. Und zwar, ich habe mal einen erlebt, der sagte, wissen Sie, Doc, ich habe mittlerweile fast 10.000 Euro Schulden. Einer hat mir mal gesagt, meine Freundin hat angefangen, sich draußen zu prostituieren. Ein anderer hat mir mal erzählt, wissen Sie, meine Eltern hatten Besuch. Den hat man angedeutet, dass man ihnen die Finger irgendwo brechen wird oder die Hände kaputt schlagen wird. Weil er Drogenschulden im Gefängnis hat. Und ich will das auch alles gar nicht ausschließen, weil ich glaube halt, dass das alles möglich ist. Und daneben ist es natürlich so, dass vielleicht auch einige sich im Knast prostituieren, damit sie an Drogen kommen. Also jeder versucht irgendwie an Geld zu kommen. Ja, oder sonst was. Und auch da ist es ja auch bescheuert in Zeiten von HIV und Hepatitis, dass das dann möglicherweise, dass man das billigend in Kauf nimmt. Ausschließen lässt sich das nicht, weil es immer noch so ist, wenn jemand im Knast ist und im Knast mehr oder minder zugibt, dass er auch im Knast nicht ohne Drogen leben kann und ein Drogendelikt hat, dann führt das oft dazu, dass er halt eben nicht vorzeitig entlassen wird, weil man sagt, er hat ja ein Drogenproblem, dass er nicht in die offenen Vollzugseinrichtungen kommt, also Vergünstigungen hat mit Anstalten, wo man tagsüber draußen arbeiten kann und nur nachts zum Schlafen hingeht. Da muss man sagen, da ist ein Drogenabhängiger schon deutlich schlechter gestellt, weil man halt immer argwöhnt, ja, da hat er sich ja nicht im Griff. Sobald er draußen ist, wird er versuchen, sowas zu machen. Und dann haben wir alles falsch gemacht. Insofern ist das manchmal für viele Abhängige so, dass die ihre Sucht im Gefängnis sozusagen so gut wie möglich versuchen zu verschleiern. Und ich war manchmal erstaunt darüber, dass es einige gab, wo ich nie gedacht hätte, dass die abhängig sind, die in dem Moment, wo ich das angeboten habe, sozusagen die Abhängigkeit zu behandeln, ankamen. Und ich habe gesagt, ich mache das schon seit 15 Jahren. Meine ganze Kohle, alles, was ich hier verdiene, bei der Arbeit im Gefängnis, das ist alles weg, es geht alles weg, mein Einkauf geht weg, also alles, was man zu Geld machen kann, geht weg. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich will irgendwo hier in Ruhe meinen Knast machen, ich will arbeiten, ich will mir versuchen, ein bisschen Kohle zur Seite zu tun, ich will hier nicht alles verballern. Und
ich meine, auch der Suchtdruck ist ja auch wahnsinnig anstrengend, naja,
du hast ja,
unter
ja
diesen Bedingungen.
Naja, du bist ja umgeben von Leuten, die den ganzen Tag, einer hat gesagt, ich will nicht mehr mit den Leuten reden, das macht mich ja schussgeil, wenn ich den ganzen Tag Leute habe, die mir sagen, hast du schon, kriegst du was ich da hast du, ey, das ist doch wie ein Alkoholiker, den man permanent irgendwo am Bütchen vorbeiführt und da stehen die Flaschen drin oder so. Mhm. Das muss man sich immer überlegen, wir sitzen manchmal so ein bisschen pharisäerhaft da und sagen, ja, muss er nur aufhören, dann ist das gut.
So einfach ist das ja nicht.
So einfach ist das eben nicht. Und ich sagte, wir können uns gar nicht vorstellen. Ich kann mir vieles vorstellen, aber ich sage immer, was das bedeutet für Menschen, auch nach 32 Jahren vieler Gespräche mit Drogenabhängigen, Hängigen, viele Erfahrungen mit Drogenabhängigen, sage ich immer noch, das, was da von den Drogen angerichtet wird, was da passiert, das kann ich mir immer noch nicht sozusagen. Ich kann es mir vorstellen, aber es ist immer noch abstrakt. Es ist immer noch irgendwie...
Oh. Aber warum? Weil Sie schon früh angefangen haben, als das Gehirn noch in der Entwicklung war? Oder?
Einige, ja. Also einige haben halt irgendwie schon mit 13, 14 angefangen zu kiffen. Und mit 16 Jahren schon mal ein bisschen Ecstasy und dieses und jenes genommen. Und dann wieder ein bisschen Heroin zum Runterkommen. Weil du halt in der Szene bist. Was ich ganz schlimm finde, sind jetzt so diese Crystal Meth Geschichten und so weiter. Ja, ja. Weil das ist halt ein furchtbares Dreckzeug. Also dagegen ist Heroin Klacks. Das ist Phosphor und Ammoniak. Es wird in Mörtelmaschinen zusammengemixt und die Leute rauchen zum Blech. Ja. Und es macht natürlich eine tolle Sache. Ich meine, du brauchst sechs, sieben, acht Tage lang nicht pennen und du kannst Vögel wie ein Esel. Aber du bezahlst es mit einer schwersten organischen Depression, das heißt, du hast wirklich im Gehirn quasi, kann man die Löcher sehen, wo die Neuronen untergegangen sind und diese schwere Depression, die wirst du 5 Jahre braucht das alles wieder, um repariert zu werden, die hält ja 5 Jahre keiner durch. Und dann wird wieder Gas gegeben. Und
jetzt ist es aber ja so, dass zum Beispiel, ich würde mal sagen, so Jugendliche im Nightlife, also bestimmt 50% Drogen nehmen, also normalen Ecstasy oder Koksen oder so und kiffen, aber trotzdem nie so schwer drogenabhängig werden. Würdest du sagen, das ist so ein Suchtcharakter, dass manche da nicht runterkommen und andere schon? Weil ja, ich meine, das ist ja wie mit Alkohol, also man,
na gut,
wenn man ab und
Leute,
zu mal...
Die können das lange sich erlauben und bleiben sozial. Unauffällig, weil sie halt eben einen Job haben, wo sie Geld verdienen, dass sie halt einfach es kaufen können, ohne dass sie in die Kriminalität gehen. Also, oder haben einen, der kauft, oder einen Lieferanten, der es bringt. Mittlerweile brauchst du ja nur ins Internet zu gehen, du musst ja nicht mehr auf die Straße gehen und gucken, ob der Dealer kommt, sondern du gehst auf einschlägige Seiten und dann kriegst du es geliefert wieder von Lieferando, sag ich jetzt mal, oder dem Pizzaboten. Und das macht es einfacher. Das heißt, vieles von dem, was heute an Abhängigkeit existiert, wirklich kriegen wir gar nicht mit. Dann gibt es ja, sagen wir mal so, die Drogen, mit denen du funktionierst. Und das sind natürlich Kokain, Amphetamine, Ecstasy. Das sind ja, da willst du Party machen, da willst du arbeitsfähig sein, da willst du durchziehen und so weiter. Und die machen halt einfach wahrscheinlich deshalb nicht so schnell abhängig, weil du das gar nicht jeden Tag konsumieren kannst. Das geht gar nicht beim Ecstasy beispielsweise, beim Koks schon. Und dass das halt einfach länger machbar ist, weil es von Anfang an eher, Koks ist teuer. Entschuldige mal, das kann sich nicht jeder erlauben. Das ist eine, also Droge, Kokain ist für Leute, die auch ein gutes Einkommen haben. Meistens ein gutes
Einkommen. Droge der Könige, sagt man ja.
Ja, es ist nicht die Droge der Könige. Es ist, wenn man, ich sagte Folgendes, also Kokain ist der größte Dreck. Es gibt keine einzige Droge, die ich kenne, der so viel beigemischt wird an Müll wie dem Kokain. Das wird ja teilweise schon in den Drogenlaboren, wird ja schon, werden ja schon Sachen zugesetzt, die du gar nicht haben möchtest.
Ja, aber Crystal zum Beispiel, ich meine, da ist das Problem ja, wie du sagst, Kokain ist teuer, ja, das heißt, weiß ich nicht, 150 Euro für ein Gramm. Aber ich meine, das Schlimme ist doch, finde ich, das Crystal, das kriegst du ja für 10 Euro auf dem Tschechenmarkt.
Du weniger, du kriegst du noch viel weniger und hat den gleichen, also hat einen ähnlichen Effekt. Du hast ja auch.
Und das ist 100% chemisch, ja, was ja bei Kokain nicht der Fall ist.
Chemisch, das ist Phosphor und Ammoniak. Das würde sich keiner bei klarem Verstand auch nur in irgendeiner Ecke der Körperöffnung dünsten lassen oder sowas. Aber ich will das nicht, dass Kokain so, das ist sowas für Schickimicki und das ist ja gut und das kann man mal probieren und so weiter. Also Kokain verändert die Leute furchtbar. Mhm. Ob das jetzt sauber ist oder nicht, das ist meistens gestreckt und meistens ist Dreck drin, von dem du gar nicht wissen willst. Medikamente werden reingeschmissen, es werden sogar tierärztliche Medikamente schon beigemischt. Das ist unvorstellbar, was da alles reingeht. Und also erfahrene Kokainnasen sagen mir, hey Jock, ich will das nicht mehr. Ich neige nicht dazu, jetzt irgendwo zu sagen, ja, das eine ist die gute Droge, das andere ist die schlechtere Droge, die ganz schlechte Droge oder sowas. Ich habe Menschen gesehen, die halt unter Kokain doch schon eine ganz erhebliche Persönlichkeitsveränderung durchgemacht haben. Und gerade im Bereich der Kriminalität, also der Gewaltkriminalität. Leute, die halt einfach als Schutzgelderpressung und so weiter, da wird viel Koks, weil du bist nachts unterwegs, du kannst trinken, alles ist wunderbar, du hast auch irgendwie so eine Vigilanz und fühlst dich auch vor allen Dingen unbesiegbar. Und das ist so, mit der Zeit führt das so zu Verkennungen. Also da sind da Leute, denkst du ja immer, der spinnt doch, was erzählt der für eine Scheiße? Und der glaubt dann noch daran oder sowas. Oder es gibt welche, die sagen, hey, ohne Koks hätte ich das gar nicht gewagt, in die Bank zu gehen. Also ich musste mir erstmal eine Nase ziehen oder zwei und dann bin ich da hinein. Und so normal hätte ich das gar nicht geschafft. Und was jetzt eine Schutzbehauptung ist, das sei dahingestellt, aber das erzählen einige und einigen glaube ich das auch. Also ich möchte nicht, dass das bagatellisiert wird. Das eine ist so für die Dummen. Und
nein,
die
das wollte ich auch damit gar nicht sagen.
Das andere ist für die Schönen und die Reichen. Und also die Verheerungen der Abhängigkeit und das Kokain macht auch relativ flott abhängig, weil es natürlich irgendwo auch die Situation ist, in der du das konsumierst und der du bist und so weiter. Du willst ja nicht nur das Koks, du willst die Wirkung, du willst auch das Umfeld, du willst also auch da wo mit dabei sein. Und wenn du dann erstmal so weit kommst, wie die wirklich Schwerstabhängigen, die dann das Koks nicht mehr durch die Nase ziehen, sondern die müssen es schon spritzen. Und dann macht es furchtbare Verheerungen in den Venen. Also es sind Löcher in den Armen, in den Beinen, das willst du alles nicht sehen dagegen. Also das sind schwerste Abszesse, die das macht. Aber es ist ja kristallines und so weiter. Also das ist schon, wenn du so weit kommst, und dann kommst du irgendwann mal hin. Weil irgendwann mal hast du sehr viel Geld verballert. Und manche Leute verballern mehr, als sie jemals verdienen können. Jedenfalls in der gleichen Zeit. Insofern. Aber das ist,
wie gesagt. Das ist ja eigentlich so, was meine Frage gewesen ist. Warum schaffen es manche Menschen mit einem gelegentlichen Konsum ein normales Leben zu führen und andere rutschen so dermaßen ab, mit welcher Droge auch immer jetzt?
Naja gut, es gibt sicherlich halt eben Persönlichkeiten, Biografien, Charakter sage ich gar nicht, sondern vulnerablere Menschen, die halt eher dazu neigen, halt einfach diesen selbstzerstörerischen Weg, und das ist ein wirklich selbstzerstörerischer Weg, dass sie den eher gehen als jemand, der immer noch denkt, okay, also hey, bestimmte Sachen mache ich nicht, und der das noch kontrollieren kann. Wie so ein kontrolliertes Trinken, der sagt, gut, am Wochenende ist
es so. Ja, klar.
Aber die Frage ist immer, wie lange ist das? Und natürlich hältst du das wahrscheinlich mit dem Kokain etwas länger durch als mit schwerem Morphin, weil das sind natürlich Menschen, die sich dun machen wollen. Die wollen, dass alles so schön ist, toll, das ist alles, ja, das Leben ist zwar scheiße, aber du fühlst es nicht mehr so. Du fühlst dich scheiße, aber nach der Droge hast du das Gefühl, es ist besser. So wird es mir von den Patienten beschrieben. Und natürlich, wenn du jemand bist, der eher, die Welt als bedrohlich wahrnimmt, als ungerecht wahrnimmt, der einen scheiß Job hat, der irgendwo schon im Elternhaus irgendwo Stress hat, in einer gewissen Entwicklungsphase deines Lebens, wo du sowieso gegen alles aufbegehrst und alles kacke findest. Wenn du dann halt eben daran kommst und dann dich daran gewöhnst und das halt eben zur Problemlösung wirkt für vieles in deinem Leben, dann bist du schneller drauf als irgendjemand. Wir wissen das. Wir wissen ja auch beispielsweise, dass Menschen, die wegen Krebs oder wegen schwerer Schmerzen Opiate bekommen, Morphine bekommen, so gut wie nie abhängig werden. Das ist ja auch eine wichtige Message, dass man den Leuten endlich den Zahn zieht, dass man sagt, mein Gott, mein 65-jähriger Mann oder mein Opa will kein Morphin, oh, das macht mich abhängig und so weiter. Wir wissen de facto, gibt es keine bewiesenen sogenannten de novo Abhängigkeiten bei diesen Patienten.
Warum ist das so?
Das heißt,
so?
De novo heißt, das ist einer, der hat vorher nicht schon eine Drogenvergangenheit gehabt, ist dann alt geworden und wird dann wieder neu davon erwischt, sondern wer das vorher nicht hatte und nimmt das Zeug, der bekommt es. Und wenn man es dann langsam absetzt, das muss man machen, dann ist er fertig damit. Dann ist er fertig damit. Und insofern ist schon richtig, was du sagst. Es braucht natürlich auch entsprechende Voraussetzungen. Das ist ja auch dann auch, und warum ist das so? Warum haben wir momentan eine riesige Kokainlawine über uns kommen, weil die Leute wollen feiern, die Leute wollen Gas geben, die wollen leistungsfähig sein, die wollen halt eben mehr. Ja? Und es will keiner mehr nur kiffen, in der Ecke sitzen und oh, ich sehe tolle Farben und es finden alles geil. Ja, sondern du willst ja, ja beides. Und das ist mit der Grund. Ich glaube schon, dass deshalb sind es natürlich auch eine bestimmte Droge immer auch im Knast öfter, weil wenn einer sagt, ich will ganz schnell ein tolles Leben, geiles Auto, groß auf der Überholspur Gas geben, dann musst du auch manchmal schon mal irgendwie gucken, dass du auf kriminelle Wege an deine Kohle kommst, weil dann geht es ja nicht nur um deine Drogen zu finanzieren, sondern du musst dieses Leben finanzieren, was dir mit der Droge suggeriert wird, dass du das Leben führen musst. Da geht es manchmal, wenn einer sagt, ja, ich muss ja, ich war ja kokainabhängig. Sie waren vor allem abhängig von dem Leben, was sie geführt haben. Mhm. Geile Autos, tolle Frauen, immer im Urlaub, alles toll. Ja, davon waren sie abhängig. Aber es ist schon so. Es gibt schon auch Persönlichkeiten oder Menschen, die empfindlicher und schneller abhängig werden als andere, die das mal probieren und nie abhängig werden. Das ist ja die große Diskussion, die wir letztendlich in unserer Gesellschaft haben, ob man das legalisiert oder ob man es nicht legalisiert, wo man sagt, hey, wir müssen als Staat aufpassen, weil wenn das irgendwie auf den Markt kommt und ist legal, dann machen das alle, dann haben wir sozusagen hier das ganze Land, ist ballerbreit. Ja? Oder ob man sagt, die es erwischt, die es wollen, werden sie eh machen. Und die treiben wir relativ früh in die Illegalität, in die Subkultur.
Genau, man wird dann nicht mehr so kriminalisiert auch.
Das ist ja die Diskussion, die wir seit vielen Jahren hören. Und wenn man sagt, in Kalifornien oder in, was weiß ich, da wird das Kiffen halt legalisiert, wo man sagt, das machen die eh. Und lieber das als was anderes, das ist ja die ewige Diskussion, die wir schon führen, seitdem wir wissen, dass Drogen abhängig machen. Und wir sind immer noch nicht zu einem vernünftigen Schluss gekommen. Es gab ja auch Menschen, die in den 80er Jahren gesagt hat, alle Junkies, alle Drogenabhängigen in den Knast, dann ist das Problem gelöst. Hat man mal gesagt, habe ich gehört, haben mir vergleichsweise damals Menschen, die ernst genommen werden wollten, haben das so gesagt. Und das haben auch Länder probiert. Die Japaner haben es probiert, die haben einfach jeden in den Knast gepackt. Hat das Problem auch nicht gelöst, hat nur dafür gesorgt, dass es halt eben in den Untergrund gedrängt wurde und dann ist natürlich die Mafia dabei und dann ist das kriminell. Und das wird ja heute beherrscht. Der Markt wird ja auch beherrscht von großen Gruppen, was weiß ich, Libanesen oder Albaner sind die Spezialisten fürs Kokain und gelten als gnadenlos. Marokkaner machen irgendwie auch im Kokainmarkt mit. Osten der Türkei gelten als die halt das Opiat und das Cannabis-Geschäft beherrschen und so weiter. Das ist das ist natürlich sind das heftige Strukturen und da wird viel Geld verdient und da wird auch rigoros getötet. Ich habe einen jungen Mann bei mir, dem wurde der Auftrag gegeben, die Konkurrenz auszuschalten. Dann ist er da hingegangen in die Kneipe, wo die saßen und hat, glaube ich, 5 Leute erschossen, als wäre das Tontaubenschießen. Man findet einen, der es macht. Wir leben ja gerade, guck mal, wir haben ja gerade jetzt, letzte Woche ist in Holland ein Journalist, also ein Kollege von dir, ist erschossen worden, mehrfach, glaube ich, in den Kopf geschossen worden, ist dann nach mehreren Tagen gestorben, weil er in diesem Milieu recherchiert hat und ist offenbar dem einen oder anderen zu nah auf die Pelle gerückt. Also das ist mit Knast, und das ist vielleicht eine wichtige Erkenntnis, die ich getroffen habe, mit Gefängnis alleine lässt sich dieses Drogenproblem jedenfalls nicht lösen. Und nicht nur deshalb, weil es im Knast auch schon mal Drogen gibt, sondern weil der Knast nicht alle Probleme lösen kann, die wir in dieser Gesellschaft haben. Und die Leute sind erstmal sozusagen in der Situation, dass sie sagen, probiere ich mal. Dann sind sie in der Situation, wo sie sagen, das ist eine Lösung für mein Problem, was ich gerade habe. Und dann merken sie, okay, jetzt ist die Droge mein Problem, für das ich keine Lösung mehr finde. Und ich denke, das ist eine große Anstrengung von uns allen, weil wir uns sonst einfach aufgeben. Und die Vorstellung als Arzt, dass wir vor diesem ja doch schweren Krankheitsbild kapitulieren als Gesellschaft, die ist schwer auszuhalten für mich, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich möchte nicht in einer Welt leben, die dominiert wird von Drogenbaronen.